war Berater bei einem großen öffentlichen Arbeitgeber. Großes Webseitenprojekt, mehrere AEX-Hosts. Die Älteren unter euch wissen vielleicht noch, was AEX ist. Jedenfalls, ich hatte mehrere Terminalfenster offen, nebeneinander, auf verschiedenen Servern. Test, Staging, Production. Ja, und dann habe ich einen Befehl eingegeben. Im falschen Fenster. Für einen Moment war es still. Nicht dramatisch still, einfach still. Und dann kam mir der Schweiß überall. Dann der Blick auf den Screen. Und dann habe ich es verstanden. Das war Production, nicht Testing. Kein Controllerwurf, kein Schreien, keine so fertigen Löschversuche. Ich war kurz einfach nur, ja, da. Was ich in diesem Moment gespürt habe, war Scham. Echte Scham. Nicht Panik, nicht Wut auf mich selbst, sondern das tiefe, unangenehme Gefühl, ich habe das verbockt. Vor allen. Und dann passierte etwas, das ich bis heute nicht vergessen habe. Mein Team hat mir nicht den Kopf abgerissen. Mein Teamlead, den ruhigsten Menschen in diesem Raum, hat einfach angefangen zu koordinieren. Klar, ohne Drama, ohne Fingerzeig. Wir haben das System dann gemeinsam wiederhergestellt. Ich erzähle das, weil es der Kern dieser Folge ist. Nicht die Technik dahinter, nicht der Befehl, den ich nicht hätte eingeben sollen, sondern das, was danach passiert ist und warum es so anders hätte laufen können. Willkommen bei Co-op Mode. Ich bin Georg. Heute reden wir über den Bug-Invasion-Modus. Krisenmanagement für Führungskräfte. Nicht als Checkliste, nicht als Prozessdokument, sondern als das, was es wirklich ist. Eine der härtesten Führungssituationen überhaupt. Und eine, für die du dich vorbereiten kannst, bevor der Server brennt. Fangen wir mit einer kleinen Unterscheidung an, die vielen Teams nicht machen und die alles verändert. Es gibt Bugs und es gibt Krisen. Ein Bug ist ein normaler Spielzustand. Ein Mob spawnt an der falschen Stelle, ein Item hat den falschen Wert. Du fixst es, du schließt das Ticket, das Spiel geht weiter, das ist Alltag und das ist auch erwartbar. Eine Krise ist etwas anderes. Eine Krise ist, wenn das gesamte Level zusammenbricht. Wenn die Ramp nicht mehr lädt, wenn der Progression-Stand verloren ist, wenn echte User betroffen sind, jetzt in diesem Augenblick. Der Unterschied ist nicht nur technisch, er ist psychologisch. Und genau da liegt die erste Führungsaufgabe in einer Krise. Den Modus richtig benennen. Warum ist das so wichtig? Weil die Reaktion des Teams davon abhängt. Wenn du sagst, das kriegen wir hin und eigentlich brennt Production, verlierst du wertvolle Minuten und erzeugst ein falsches Sicherheitsgefühl. Wenn du bei jedem Bug Alarm rufst, stumpfst dein Team ab. Der Wolf ist zu oft gerufen worden und irgendwann reagiert niemand mehr. Die Fähigkeit, schnell und klar zu unterscheiden, das ist ein Bug und das ist eine Krise, ist eine trainierbare Führungskompetenz, keine angeborene. Und wie man das trainiert? Durch Benennung im Nachhinein, nach jedem größeren Incident. Was war das eigentlich? Ein Bug, eine Krise oder vielleicht irgendwas dazwischen? Welche Signale hätten es früher gezeigt? Was hätte die Reaktion beschleunigt? Und durch Vorbereitung. Die meisten Teams haben keinen Krisenplan. Bis die Krise da ist, dann wird improvisiert. Was funktioniert, ist Zufall. Was schief geht, ist Stress. Nochmal in Gaming-Sprache. Wer seinen Raid-Boss nicht kennt, stirbt beim ersten Encounter. Wer ihn kennt, hat die Mechanik schon geübt. Die Krise selbst fühlt sich dann immer noch intensiv an, aber nicht mehr unkontrollierbar. Bereitet euch vor, bevor der Invasion-Modus startet. Und das bedeutet konkret, Rollen definieren. Jetzt, nicht wenn der Server brennt. Wer kommuniziert nach außen, zu Stakeholdern, zu Management, zu Nutzern? Wer koordiniert innen, hält den Überblick, delegiert, verhindert Chaos? Wer löst das technische Problem, hat den Fokus, geht nicht in Meetings, hat alle Ressourcen. Diese drei Rollen müssen besetzt sein, bevor die Krise kommt. Nicht mit Namen, sondern mit Klarheit. Wer übernimmt was, wenn es ernst wird? In meiner Geschichte war das nicht explizit definiert. Aber mein Teamlead hat es instinktiv gemacht. Er hat kommuniziert und er hat koordiniert. Und er hat mir und den anderen den Raum gelassen, das technische Problem zu lösen. Das war kein Zufall. Das war Haltung. Es gibt einen Satz, den ich aus dieser Situation mitgenommen habe. Und ich glaube, er ist einer der nützlichsten Sätze für jede Führungskraft. Wenn sich Panik ausbreitet, such die ruhigste Person im Raum. Das ist dein Leader. Nicht die lauteste, nicht die mit den meisten Ideen. Die ruhigste. Und das klingt wie eine Persönlichkeitseigenschaft. Manche Menschen sind halt ruhig, andere nicht. Das kann man nicht lernen. Ja, das stimmt aber nicht. Ruhig in der Krise ist eine trainierbare Fähigkeit, wie jede andere. Und warum ist das wichtig? weil Emotionen sich im Raum ausbreiten. Das ist Neurobiologie und kein Führungsmythos. Wenn eine Person Panik zeigt, übernimmt das Gehirn der anderen diese Information als Signal. Hier ist echte Gefahr. Der Stress skaliert, die Denkfähigkeit sinkt und die Fehlerrate steigt. Das Gegenteil gilt also. Eine ruhige Führungskraft senkt den Cortisolspiegel des Teams. Buchstäblich und nicht nur metaphorisch. Ruhe ist kein Wegschieben von Emotionen. Ich war nicht ruhig in dem Moment, als ich den Befehl abgeschickt hatte. Ich war still. Aber innen alles andere als ruhig. Und der Unterschied ist, ich habe das nicht nach außen getragen. Nicht, weil ich das unterdrückt habe, sondern weil ich in dem Moment meinem Team gegenüber Verantwortung hatte. Mein Teamlead war ruhig. Nicht, weil ihm die Situation egal war, sondern weil er verstanden hat, in diesem Moment ist meine Ruhe die wichtigste Ressource, die ich meinem Team geben kann. Und wie trainiert man das? Erstens, Vorab-Szenarien durchdenken. Was passiert, wenn Production ausfällt? Was passiert, wenn ein kritischer Entwickler ausfällt? Was ist das Worst-Case-Szenario? Und wie fühlt es sich an, wenn man ihn in Ruhe durchdenkt, statt mitten in der Situation? Wer seinen Worst-Case mental schon einmal durchgespielt hat, ist in der Realität wenig überrascht. Überraschung ist einer der größten Stresstrigger. Zweitens, Signale kennen, bevor sie übernehmen. Jeder hat ein persönliches Stressprofil. Manche werden laut, manche frieren ein, manche reden zu viel. Wenn du weißt, was dein Muster ist, kannst du es unterbrechen. Drittens, Pausen als Werkzeug nutzen. In einer Krise fühlt sich jede Sekunde wie eine verlorene an. Das stimmt nicht. 3 tiefe Atemzüge, bevor du redest. Das kostet dich 5 Sekunden und geben dir dafür klares Denken für die nächsten 5 Minuten. Und dann noch was, was selten gesagt wird. Ruhe bedeutet nicht schweigen. Ruhe bedeutet nicht, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ruhe bedeutet, ich kommuniziere klar, ich priorisiere richtig, ich halte die Situation unter Kontrolle. Nicht, weil ich keine Emotionen habe, sondern weil ich sie nicht auf mein Team übertragen will. Das ist aktive Arbeit, nicht Kaltblütigkeit von Natur aus. In Gaming-Sprache, ein guter Raid-Leader tiltet nicht. Nicht, weil er nicht frustriert ist, sondern weil er weiß, dass sein Tilt das ganze Team in die Tiefe ziehen würde. Jetzt komme ich zu dem Teil, der mir am meisten bedeutet und der am häufigsten falsch gemacht wird. Ich hatte keinen Fehler gemacht. Ich hatte einen Fehler gemacht. Ich hatte einen Fehler gemacht. Einen echten, konkreten, messbaren Fehler mit realen Konsequenzen. Es war mein Befehl, mein falsches Fenster, meine Verantwortung. Und trotzdem, das Erste, was mein Teamlead nicht getan hat, war Schuld zuzuweisen. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber es ist keine. In den meisten Organisationen ist die erste Reaktion auf einen Incident, wessen Schuld ist das, wer ist verantwortlich? Das ist irgendwie menschlich, es ist der Versuch, Kontrolle herzustellen. Wenn wir wissen, wer schuld ist, glauben wir zu verstehen, was passiert ist. Und wenn wir verstehen, was passiert ist, glauben wir, dass wir es verhindern können. Das ist eine Illusion. Die Frage, wessen Schuld ist das, kostet in einer aktiven Krise zweierlei. Erstens, während diskutiert wird, wer einen Fehler gemacht hat, brennt die Produktion weiter. Jede Minute Schulddiskussion ist eine Minute weniger für die Lösung. Zweitens, Sicherheit. Derjenige, der den Fehler gemacht hat, also in meinem Fall ich, weiß am meisten darüber, was genau passiert ist. Wenn ich aber Angst habe, dass ich gleich den Kopf abgerissen bekomme, halte ich Informationen zurück. Nicht bewusst, aber als Schutzreflex. Und das ist stärker als jeder gute Wille. Und das Gegenteil, Blameless First Response, bedeutet nicht, dass niemand Verantwortung trägt. Es bedeutet, dass die Krise zuerst kommt. Erst lösen, dann verstehen, dann verbessern. Also, was machen wir in der aktiven Krise? Eine einzige Frage. Was weißt du? Nicht, wie konnte dir das passieren? Und nach der Krise, Blameless Postmortem. Was ist passiert? Technisch und menschlich. Was war der auslösende Faktor? Was hat das System anfällig gemacht? Was und wie verhindern wir das fürs nächste Mal? Und hier ist der entscheidende Satz. Ein Fehler, der in einem offenen System passiert, also in einem System, in dem Production und Testing nebeneinander zugänglich sind, ohne klare visuelle Trennung, ist kein Fehler einer einzelnen Person. Es ist ein Systemdesignproblem. Ich habe das falsche Fenster erwischt. Aber warum war es so einfach, das falsche Fenster zu erwischen? Blameless Postmortems finden diese Fragen. Und damit finden sie die echten Lösungen, nicht die symbolischen. Was hat mein Teamlead nach dem Incident gemacht? Er hat mir nicht gesagt, dass es okay war. Es war nicht okay. Ein Production-Ausfall ist nie okay. Aber er hat mir die Chance gegeben, danach noch im Raum zu stehen. Mit Würde. Und das hat aus mir jemanden gemacht, der beim nächsten Mal nicht wegläuft, sondern hinläuft. Das ist der Unterschied zwischen einem Team, das aus Krisen lernt, und einem Team, das Krisen versteckt. In Gaming-Sprache bedeutet es folgendes. Nach einem Vibe diskutiert man nicht, wer den Boss getankt hat, solange man noch im Dungeon liegt. Man steht auf. Man zieht zur Eingangspforte zurück und dann redet man darüber, was schiefgelaufen ist. In dieser Reihenfolge. Immer. Okay, kommen wir zur Zusammenfassung. Krisen kommen. In jedem Team. In jeder Organisation. Der Unterschied zwischen Teams, die daran wachsen und Teams, die daran zerbrechen, liegt nicht in der Krise selbst. Es liegt in dem, was in den Stunden davor, in den Minuten währenddessen und in den Tagen danach passiert. Euer Loot für heute. Erstens, den Invasion-Modus rechtzeitig erkennen. Bug und Krise sind nicht dasselbe. Lerne schnell zu unterscheiden. Definiere mit deinem Team, was eine Krise ist und was nicht. Und vor allem, wisse, was passiert, wenn der Ernstfall eintritt. Rollen verteilen, bevor der Server brennt, nicht währenddessen. Zweitens, Ruhe als aktive Führungskompetenz trainieren. Ruhig sein in der Krise ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn du weißt, was sie kostet und was sie bringt, deine Ruhe ist die wertvollste Ressource, die du in einer Krise hast. Sie skaliert auf dein ganzes Team. Panik tut das auch, allerdings in die andere Richtung. Drittens, Blameless First Response. In der aktiven Krise erst lösen und die Frage, wessen Schuld ist das, kommt danach. Und zwar als Systemfrage, nicht als Personenanklage. Wer nach Schuld sucht, verliert Zeit und Information. Wer nach Ursachen sucht, findet echte Lösungen. Viertens, das Post-Invasion-Debriefing wirklich machen. Nicht als Pflichtübung, nicht als Dokument, das niemand liest, sondern als Lernquest für das gesamte Team. Was war der Trigger? Was hat das Feuer gelöscht? Was verhindert das nächste Mal? Jeder Incident, der ordentlich debrieft wird, ist eine Krise, die sich nicht wiederholt. Ich habe diese Folge mit einer Geschichte angefangen, die mir peinlich war zu erzählen. Und das ist sie ehrlich gesagt auch noch heute. Aber ich erzähle sie trotzdem, weil sie das Wichtigste enthält, das ich über Krisenmanagement weiß. Es geht nicht darum, unfehlbar zu sein. Es geht darum, was nach dem Fehler passiert. Mein Teamlead hat mir damals etwas Entscheidendes gegeben. Nicht Absolution und auch kein Mitleid. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, danach noch mit erhobenem Kopf im Raum zu stehen. Das hat aus mir eine andere Führungskraft gemacht. Der beste Krisenmanager ist nicht derjenige, dem keine Fehler passieren. Es ist derjenige, der so tut, als hätte er dieses Level schon einmal gespielt, auch wenn er es nicht hat. Und der dafür sorgt, dass sein Team diese Ruhe spürt und davon zehren kann. Das ist echter Co-op-Mode. Das war Folge 8. Wenn euch die Folge etwas mitgegeben hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und teilt gerne eure eigenen Krisenerfahrungen auf LinkedIn. Bis zur nächsten Folge. Play nice.